dem heutigen Vortrag gekommen sind. Wir, das sind die Petruskirchengemeinde und die Volkshochschule, die heute Abend diese Veranstaltung hier gemeinsam anbieten zum Thema der Gerlinger Missionare. Die Gerlinger Missionare oder die Geschichte der Gerlinger Missionare, das ist ja eine ganz spannende Sache. Es ist schon interessant, warum gerade aus diesem kleinen Wengerterdorf vor 100 Jahren so viele Missionare gekommen sind. Was war der Grund dafür? Hintergründe, Zusammenhänge, das wird uns heute Abend Herr Schäffbuch erläutern. Ich möchte ihn ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass er bereit war, hier diesen Vortrag zu übernehmen. Herr Schäffbuch als Prälat im Ruhestand ist ein ausgezeichneter Kenner dieser Materie und er hat mir vorhin verraten, dass er sogar noch einen weiteren Gerlinger Missionar ausfindig gemacht hat im Archiv, das bisher noch gar nicht so bekannt war, der auch von Gerlingen aus in die Welt gezogen ist und auch als erster mit dort missioniert hat. Aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Herr Schäffbuch, wir sind gespannt auf Ihren Vortrag und hinterher besteht noch die Möglichkeit zu einer Fragerunde und Herr Schäffbuch steht noch für Rückfragen zum Gespräch zur Verfügung. Bitte.
Verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, in Schondorf lässt man sich gerne immer wieder die gleiche Geschichte erzählen, dass ein Engländer die großen Städte unseres Kontinents bereist hat. Aber am Schluss hat er gesagt, jetzt war ich noch gar nicht in Schondorf. Und da habe ich gesagt, ach, das ist ein kleines Oberamtsstädtchen irgendwo im Württembergischen. Darauf sei der Engländer, wenn es stimmt, erstaunt gewesen und habe gesagt, aber wohin ich in der Welt kam, habe ich Missionare aus Schondorf getroffen. Nun können Sie diese Geschichte auch auf Gerlingen anwenden. Sie können sie Nagold erzählen, erfunden ist sie ganz bestimmt, aber sie stimmt ja auch. Sie stimmt für Fellbach und stimmt für den Filderregion, für unser Kernwürttemberg, das geistlich geprägt war und voll Weltverantwortung war. Entscheidendes zum Leben und Wirken der 12 Gerlinger Missionare ist ja großartig und vorbildlich berichtet in den Gerlinger Heimatblätter Nummer 7. Sie liegen auf dem Schriftentisch draußen auch aus. Das ist fast ein Heft zum Auswendiglernen. Weil es Einblick gibt, nicht nur in Frömmigkeitsgeschichten, nicht bloß einen weltweiten Horizont hat, sondern auch etwas vom Wesen unseres württembergischen Landes deutlich macht. Es ist Herrn Schulrat Schaffert, Frau Agnes Maisch und Herrn Gerhard Steiger sehr zu danken, wie sie die Forschungen so weit als nur möglich vorangetrieben haben. Es sind unersetzliche Primärquellen verloren gegangen, etwa das Bewerbungsschreiben von Johannes Rebmann in die Basler Mission und vor allem der Briefwechsel, den er mit seinem Freund Wilhelm Hoffmann, dem Missionsinspektor, dem Sohn des Korntalgründers von Islington bei London aus geführt hat. Auch eine Story. Der Biograf Letterhose hatte all diese Unterlagen aus dem Archiv der Basler Mission genommen und dann ist er plötzlich verstorben und seine Angehörigen haben den ganzen Wust dem Feuer überantwortet. Also es ist wichtig, dass man bei vielen der Gerlinger Missionare die Archive, die in Basel bestehen, es wird nichts mehr ausgeliehen, dass man die werthält. Ich möchte mich am Anfang auf das beschränken, wozu mich der Herr Neil gebeten hat, etwas zu sagen, dass nämlich Frau Maisch, Herr Schaffert und Herr Steiger gesagt haben, man müsste eigentlich, nachdem wir einiges jetzt zusammengetragen haben, über die Missionare etwas über die Hintergründe wissen. Wie kam es denn dazu, dass die bereit waren, in die weite Welt hinauszugehen, oft überhaupt nicht wissen, was sie antreffen werden? Ohne Sprachenkenntnisse? Woher bekamen Sie den Mut für Ihre Aufgabe? Und Herr Schulrat Schaffert hat gesagt, man müsste etwas noch erforschen beim Pietismus in Gerlingen. Ob nicht der Pietismus die Wurzel war für die Missionsbewegung. Und ich werde es Ihnen nachher noch sagen, das Interessante ist, der erste Gerlinger Missionar, Wilhelm Jakob Dürr, sein Bild hängt hier, war nicht bloß der erste Missionar der Basler Mission überhaupt, sondern er war der Katalysator, dass es überhaupt zu einer altpietistischen Gemeinschaft in Gerlingen kam. Da gab es einzelne pietistische Brüder, aber da kam dieser junge Barchentweber und hat gesagt, ihr müsst eine Gemeinschaft machen. Und wenn es der Zimmermann nicht machen will, dann macht es der Maisch. Also Mission und Entstehung der pietistischen Gemeinschaft hängen ganz eng zusammen. Also da wird es schon interessant, wenn wir der Sache des Pietismus nachgehen, so wie der Herr Schulrat Schaffert empfohlen hat. Und erst recht wird es interessant, wenn wir dem nachgehen, was Herr Gerhard Steiger gemeint hat, man müsste noch erforschen, was überhaupt die Erweckungsbewegung, die ja eigentlich auf dem Pietismus fußt, was die für Gerlingen bedeutet hat, wie sie Gerlingen ergriffen hat. Beide, Pietismus und Erweckungsbewegung, haben dafür gesorgt, dass es, wie es im großen Lied der Basler Missionare heißt, aus der Enge in die Weite ging. Und zwar nicht bloß für die Missionare, sondern unserem ganzen württembergischen Volk wurde der Horizont geweitet durch die Arbeit der Missionare. Man hatte plötzlich Nachbarsbuben gehabt, die in Indien waren. Der junge Gottlieb Daimler hat im Nachbarhaus den Jakob Weidbrecht gehabt und hat mit hohem Interesse die Missionsberichte gelesen, wenn da einmal im Jahr ein Brief kam, und es hat dem Gottlieb Daimler für seine Erfindungen den Horizont geweitet. Wir ahnen gar nicht, was diese Weitung aus der Enge in die Weite für unser ganzes württembergisches Volk und Land bedeutet hat. Und erst recht ist das bei der Erweckungsbewegung so, sie hat uns erst recht in die Weite geführt. Jetzt lassen Sie mich einen ersten Abschnitt überschreiben, die Überwindung des Kirchturmhorizontes. Der normale Schwabe war zu Beginn des letzten Jahrhunderts genötigt, mit engem Kirchturmhorizont zu leben. Wir waren durch die Weinberge und Gütle gehindert daran, dass wir die jungen Leute als Handwerksburschen in die weite Welt zogen. Sie mussten da bleiben, den alten Eltern helfen, und der Horizont war wirklich begrenzt durch den Kirchturm. Und da war es der Pietismus, diese Gemeinschaftsbewegung, die den Horizont geweitet hat. Nun könnte man sehr viel über den Pietismus sagen. Es ist ein vielschichtiges Phänomen. Er ist eine Bewegung, die auf persönliche Glaubensentscheidung Wert legt. Zu den Facetten des Pietismus gehört auch, dass er eine innerkirchliche Reformbewegung war und ist. Nur dadurch, dass der Pietismus in der Kirche blieb, konnte er die Kirche mitgestalten. Der Pietismus war und ist bis heute eine Basisbewegung, nicht von oben herunter, sondern baut sich vom Ort aus auf und ist ganz stark von Anfängen an eine Laienbewegung gewesen. Aber er war im Wesentlichen eine Bibelbewegung. Damit hat Philipp Jakob Schwener angefangen, wir müssen mehr Bibel lesen, Bibel für unser Leben ernst nehmen. Und das hat ja sogar unser schwäbisches Volksschulwesen geprägt. Die 52 biblischen Geschichten waren früher, die hat man in Deutsch gelesen, nicht bloß in Religion. Die biblischen Lesebücher, die ganz stark vom Calver Verlagsverein gefördert wurden, haben den Grundwasserspiegel des religiösen Wissens in Württemberg gehoben und für junge Menschen, die geistig und geistlich-religiös vorankommen wollten, war es ein gewaltiger Fortschritt, dass in Württemberg schon 1812 die privilegierte Bibelanstalt gegründet wurde, die für billige Bibelausgaben gesorgt hat. Man konnte zu Hause Bibeln haben, man konnte sich geistig weiterbilden. Einer unserer Kirchengeschichtsprofessoren hat immer gesagt, die schwäbischen Pietisten haben das Phänomen Napoleon nüchterner und realistischer beurteilt als etwa der große Philosoph Hegel. Weil sie sind große geistesgeschichtliche Zusammenhänge von Mose bis zur Wiederkunft Jesu hineinstellen konnten. Unser Landesbischof Martin Haug hat immer wieder gesagt, Leben kann in der Christenheit nur entstehen, wenn wir Jesus Christus als Lebendigen ernst nehmen. Und Leben kann nur wachsen, wenn wir wieder die Bibel viel mehr ernst nehmen. Aber damals, zu Beginn des letzten Jahrhunderts, kam ein weiteres dazu, dass nämlich die Bibel ungeheuer aktuell wurde. In den ganzen napoleonischen Wirren, in dem man oft Napoleon als den Vorläufer des Antichrist, des Gegenchristus gesehen hat, kam ja dazu, dass Johann Albrecht Bengel, der große Schriftausleger, für das Jahr 1836 die Wiederkunft Jesu berechnet hatte. Das war in Württemberg eine gespannte Erwartung, sehr nüchtern. Gottlieb Wilhelm Hoffmann, der Gründer von Korntal, hat ja das schöne Wort geprägt, wir beten und bereiten uns, wie wenn morgen Jesus wiederkäme. Und wir arbeiten und wirken, wie wenn es noch 1000 Jahre weiterginge. Das ist der Grund dafür, warum in den für Württemberg so einschneidenden Hungerjahren 1817, 1818 die bitterarmen Leute von Korntal 5, 6 große diakonische Einrichtungen aufbauten mit dem Schärflein der armen Witwe. Wir arbeiten und bereiten, wie wenn es noch 1000 Jahre weitergeht. Wir sagen nicht, der Herr kommt bald, also dann sollen die Bettler gucken, wo sie hinkommen. Natürlich war auch Begeisterung dabei. Es wird erzählt, dass gerade dieser Gottlieb Wilhelm Hoffmann, der Gründer Korntals, von Stuttgart kam, von einer Art Bibelstunde und mit seinen jungen Freunden Lehnberg zuging. Und sie haben über das Wiederkommen Jesu gesprochen. Und da muss einer der jungen Leute seine Pudelmütze in den Himmel geworfen haben und hat gesagt, ich habe es gestern nochmal bei Hoffmann selber nachgelesen, Herr Jemine, das war Hoffmann fast peinlich, weil es fast ein Fluch war, Herr Jemine, wenn es nur schon passiert hätte. Also eine freudige Erwartung daherkommt. Aber so viel wusste man aus der Bibel, dass Jesus gesagt hat, das Evangelium muss verkündigt werden, allen Völkern, und dann wird der Menschensohn kommen. Man wusste, dass, wenn das erwartete 1000-jährige Reich Jesu kommt, das zur Heilung der Völker dient. Dass die Völker nicht mehr verführt werden. Und deshalb wusste man, also Entschuldigung, morgen kann es noch nicht sein. Jetzt muss doch irgendwann die große Zeit der Völker, der Missionierung der Völker, der Evangelisierung der Völker kommen. Also schon allein durch diese Erwartung, wann wird uns der lebendige Jesus die Tore öffnen, dass wir mitmachen können bei der Weltmission? Müssen Sie sich klar machen, selbst wenn man hier im nachnapoleonischen Württemberg gerne Missionar geworden wäre, wohin sollte man gehen? Mission konnten nur Kolonialmächte treiben. Die Kolonien in Indien, Afrika, niederländisch Antillen, niederländisch Guyana, die Holländer konnten es treiben, die Dänen, die Engländer. Aber wo war das Geld, das man da benutzen konnte? Welchen Pass brauchte man? Also man wartete darauf, wann wird Jesus die Möglichkeit eröffnen, dass wir teilhaben können an der Mission, bevor Jesus wiederkommt. Der Pietismus als Bibelbewegung hat plötzlich den Blick nach vorne geöffnet bekommen. In einer ganz großen Erwartung. So viel zur Bibelbewegung. Jetzt ein Wort zur Gemeinschaftsbewegung. Man spricht von pietistischen Gemeinschaften, und weil sie nach dem Reskript der Kirchenleitung nicht länger als eine Stunde dauern dürfen, deshalb heißt es eine Stunde, dass es eine Stunde geht. Aber es geht um Gemeinschaft. Diese Zellen der Frömmigkeit. Darum war es Spener gegangen, Hauszellen, Hauskreise, in denen Bibel gelesen wird. Und die württembergische Kirchenleitung hat 1743 mit dem Pietismusreskript verfügt, jawohl, gut, die sollen zusammenkommen zwischen den Gottesdiensten, also wenn die Kinderlehre beendet ist um 13:30 Sonntag, bevor der Abendgottesdienst beginnt, so kamen die Stunden auf den vom Biorhythmus sehr ungünstige Zeit von 14 Uhr bis 15 Uhr. Dass die Stunden überhaupt überlebt haben, ist ein Zeichen des Wirkens Gottes. Dass nicht alles bloß gelaufen hat. Dann wurde gesagt, es dürfen nicht mehr als 15 Leute an Stunden teilnehmen, je nach Frauen und Männer getrennt. Und keine überörtlichen Versammlungen. Man wollte nicht, dass hier eine Bewegung entsteht. Aber es war eine papierende Vorschrift, noch als die Pietisten lange sich getrennt versammelt haben in Frauenstunden und Männerstunden. In manchen Stunden ist heute noch so, dass die Frauen da sitzen, die Männer dort. Das ist nicht, weil die Pietisten so stur sind, sondern weil die Kirchenleitung so stur war und das vorgeschrieben hat. Das Erste, was durchbrochen wurde, war, wir brauchen Monatsstunden, wir brauchen Konferenzen, wir brauchen überörtlichen Zusammenhalt. Einer der frühen Pietisten, etwa Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, hat ja gesagt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Oder ein anderes Wort von Zinzendorf, Christen gehen immer in Kompanie, mit C geschrieben, in Gemeinschaft. In pietistischen Darstellungen wird immer gesagt, die früheste Plan sei gewesen von Johannes Kullen, dem Leiter des, späteren Leiter des Töchterinstituts in Korntal. Der hat 1813 in Metzingen einen verbesserten Gemeinschaftsplan entworfen, in dem die Monatsstunden, die Konferenzen, die bezirklichen Zusammenkünfte eine ganz große Rolle spielten. Aber ich kann Sie trösten, Leonberg und Korntal und Gerlingen war dem weit voraus. Schon fürs Jahr 1800, 1. November 1800, ist nachzuweisen, dass die Leonberger eine Bezirkskonferenz einberufen haben. Da wurden aus dem ganzen Bezirk 5 ältere und 7 jüngere Brüder als Seelsorger bestellt. Und gesagt hat, der Bruder tut schwer, geh mal hin, mach Besuch. Und vor festgelegt wurde, in welchem Turnus monatliche Zusammenkünfte stattfinden sollten. Gerlingen war damals durch einen Bruder bei dieser Konferenz vertreten. Sie ahnen gar nicht, wie diese Laienverantwortungen eine Vorstufe wurden für das, was wir heute selbstverständlich als Kirchenbezirkskonferenzen haben, Kirchenbezirkssynoden, Kirchengemeinderäte. Im Pietismus ist das entstanden, wir brauchen Verantwortungsträger, Verantwortungsgremien. Ein Vorläufer dieses Gemeinschaftsgedanken war auch etwa die Deutsche Christentumsgesellschaft. Das wäre ein abendfüllendes Thema. 1780 gegründet von dem Augsburger Ulzperger, Samuel Ulzperger. Er hat gesagt, das ist eine Not unserer Zeit mit dem ganzen Liberalismus, mit dem Unglauben. Herr Neil, Sie müssen gehen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Noch einen guten Abend. Wir wollen, damit der biblische Glaube überwintern kann, eine Korrespondenz aufbauen. Es waren Zirkularbriefe, da hat etwa Oberlin von Steinthal, Pfarrer Oberlin mitgewirkt, Pfarrer Schöner und der Kaufmann Kissling von Nürnberg. Schöner hat das Lied gedichtet, Himmel an, nur Himmel an. Lavater in der Schweiz. Wir wollen zusammenhalten, um den alten biblischen Glauben zu erhalten. Ein Korrespondenznetz, das auch evangelisch gesonnene katholische Priester mit eingeschlossen hat. Jung Stilling, Philipp Matthäus Hahn war dabei und, jetzt kommen wir ganz in die Nähe, der Kaufmann Josenhans, der in dem wunderbaren Fachwerkhaus wohnte, das auf dem Marktplatz in Lernberg zu sehen ist, gegenüber vom Rathaus. Auch eine Tafel angebracht. In diesem Haus hat sich einquartiert der jung verheiratete Bürgermeister, der offizielle Amtsvertreter der bürgerlichen Gemeinden im Amt Lernberg mit Namen Gottlieb Wilhelm Hoffmann. Die sind schon zusammen gegluckt in einem Haus. Und damit war eine Keimzelle da für den Pietismus in der ganzen Region und auch fast eine Brunnenstube für pietistisches Leben in unserem ganzen altwürttembergischen Land. Wenn ich Ihnen aufzählen würde, mit wem alles, Gottlieb Wilhelm Hoffmann, der Junge, Gottlieb Wilhelm Hoffmann und der etwas ältere Kaufmann Josenhans Kontakte hatte, mit Ignaz Lindl, Boos, mit Gossner, bis nach Petersburg hinauf, nach Südosteuropa, gesorgt, dass Bibeln verbreitet werden, nach Frankreich hinein. Da komme ich mir vor wie ein Waisenknabe. Was die für einen Welthorizont hatten, bei ihren schwierigen Möglichkeiten. Wir können Brief einschicken, nach zwei Tagen ist schon Frankreich spätestens da, wenn wir Glück haben. Also der Pietismus ist seinem Wesen nach eine Bibelbewegung und eine Gemeinschaftsbewegung. Darf ich es nochmal versuchen zu sagen, jetzt haben Sie in der Mitte, stellen Sie sich vor, das Haus am Lernberger Marktplatz mit dem Kaufmann Josenhans und dem Amtsbürgermeister, damals hat man Bürgermeister gesagt, Gottlieb Wilhelm Hoffmann. Die sind befreundet mit dem Pfarrer Friedrich von Winzerhausen, der, weil er die neue Liturgie und das neue Gesangbuch nicht mitgemacht hat, seines Amtes enthoben hat. Großer Zulauf, Frieden. Verbunden mit Dekan Hartmann in Laufen, der auch amtsenthoben wird, wenn er das neue Gesangbuch, das liberale Gesangbuch nicht übernommen hat. Sie stehen in Verbindung in Marbach mit dem Barchentweber Konrad, manchmal mit C, manchmal mit K geschrieben, das geht ja immer durcheinander. Und jetzt taucht ein junger Mann auf, ein junger Weber-Lehrling, Wilhelm Dürr, so ähnlich muss er ausgesehen haben, nach geistlicher Speise verlangen, geht zuerst nach Winzerhausen zu dem Pfarrer Friedrich, der sagt, du musst mal den Konrad kennenlernen, ich bin Pfarrer, da gibt es auch einen Laien. Er ist einige Zeit in Arbeit bei dem Barchentweber Konrad. Der Konrad sagt, wenn du wirkliche Pietisten kennenlernen willst, musst du nach Lernberg. Zum Hoffmann und zum Josenhans. Und die bringen ihn unter bei einem Webermeister Zimmermann hier in Gerlingen, der 6 Kinder hat, wohlgeordnet. Er vermutet, es ist ein Pietist. Er sagt, sind Sie Pietist? Nein, das bin ich nicht. Aber es gibt Einzelne hier. Ja, gibt es eine Stunde hier? Nein, einzelne Brüder gehen nach Lernberg. Und da sagt der Wilhelm, ja, das gibt's doch gar nicht. Ihr müsst hier in Gerlingen eine Stunde haben. Und hat schließlich den Weingärtner Maisch gefunden, der eine Erbauungsstunde beginnt mit starker Anlehnung an Lernberg. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Wir werden im Laufe der Zeit immer noch wieder auf Josenhans Hoffmann stoßen, Pfarrer Friedrich, den ersten Pfarrer von Korntal. In der Theologie spricht man von theologischen Schulen. Den Pietismus wird man nicht verstehen ohne dieses Beziehungsgeflecht von Mensch zu Mensch und von Ort zu Ort. Der Pietismus, eine Bibelbewegung und eine Gemeinschaftsbewegung. Zu diesem Josenhans und Hoffmann gehörte auch, dass sie Verbindung hatten hinüber nach London zu Dr. Karl Steinkopf, Pfarrer in der deutschen Savoykirche, einem der genialsten Männer des letzten Jahrhunderts, die aufs Christentum. Auch von dem werden wir noch einiges hören. Und jetzt wird es höchste Zeit, dass wir vom Pietismus zur Erweckungsbewegung kommen. Aber ich bin gebeten worden, hauptsächlich die Hintergründe zu schildern und dann noch das eine oder andere von den Missionaren. Weltmission, ein Symptom, ein typisches Kennzeichen der Erweckungsbewegung. So hat es Herr Gerhard Steiger gesagt. Er vermute, dass zum Pietismus hier in Gerlingen noch der Impuls der Erweckungsbewegung kommen musste, damit es zur Missionsbewegung kam. Der Pietismus selbst, so hat Herr Landgerichtsrat, Direktor Steiger vermutet, hätte keinen dynamischen Missionsgedanken gehabt. An dieser einen Stelle wage ich ein klein wenig zu korrigieren. Natürlich hat der Pietismus von Anfang an mehr als die ganze lutherische Reformation einen Missionsgedanken gehabt. Schauen Sie nur Nikolaus Ludwig von Zinzendorf an. Bis hin zur Wolga sind seine Gesandten gegangen, haben Siedlungen aufgebaut in Pennsylvania, die ältesten Siedlungen. Das sind Herrnhuter Missionare gewesen. In jedem Rätsel müssen Sie den ersten Missionar da rausbringen, unter den Eskimos, gell, oder in Pennsylvania. Herrnhuter Missionare. Herrnhut hat sich besonders der niederländischen Kolonien bedient, British Guayana, British Antillen, aber auch Labrador, Grönland, Pennsylvania, Russland, Kaukasus. Aber immer war die Schwierigkeit, wenn Sklavenhändler, wenn Gouverneure sich empört haben und gesagt, also wenn ihr hier in Sao Tome Mission treibt unter den Sklaven, dann werden die ja rebellisch. Und die Missionare wurden durch die Sklavenhändler vertrieben. Die waren sozial vogelfrei, die Missionare, und so ging es der Trankebar-Mission, die von Halle ausging, vielleicht haben Sie den Namen Ziegenball gehört, natürlich hat zu den Anfängen des Pietismus die Mission gehört. Aber dieser Ziegenball wurde 7 Jahre eingesperrt auf Befehl der dänischen Regierung, als er dort in Trankebar als Missionar wirken wollte. Und in Indien hat die ostindische Handelsgesellschaft, um ihre brutalen Geschäfte treiben zu können, jedes Einwirken auch der anglikanischen Kirche verhindert. Also natürlich gab es einen dynamischen Missionsgedanken, aber erst durch die Erweckung, die Gott geschenkt hat, ist es möglich gewesen, dass Brücken entstanden, von unserem kleinen Württemberg plötzlich hinüber nach London und via London Missionare ausgesandt werden konnten. Wie kam das? Was Erweckungsbewegung ist, wissen auch die Gelehrten heute nicht. Im Grunde genommen, Ulrich Gäbler, der Kirchenhistoriker, hat gesagt, jedes Jahr, wie Hesekiel 37, dass ein Feld voller Totengebeine durch Gottes Geist neu belebt, erweckt wird. Erweckung ist nicht, dass sich Leute am Riemen reißen, sondern dass Gottes Geist bewegt. Kann ich bloß sagen, wie es manchmal in der Bibel heißt, es begab sich aber. Wenn es angedeutet werden soll, da waren wohl Menschen im Spiel, aber dahinter hat Gott gewirkt. Ganz eigenartig, dass die großen Stunden, geistlichen Stunden, auch in unserem deutschen Volk, nach der Schlacht von Nördlingen war es 1634, nach der totalen Verheerung. 1945 waren die Kirchen voll wie sonst nie. Immer wenn ganz große Schicksalsschläge waren, die Hungerjahre 1817, 1818, war Erweckungszeit. Und sie wurde vorangetragen durch arme Vertriebene. Sie können überall nachgehen. Die interessanten Personen sind die Steiermärker und die Kärntner und die Salzburger, die mit kleinem Gepäck ankamen, nicht gesagt haben, was macht mit meinem Häusle, mit meinem Weinberg. Die waren bereit, sich senden zu lassen. Deshalb auch die Herrnhuter. Gott bewegt Menschen und er benutzt eigentlich Leute, bei denen man denken müsste, da ist überhaupt nichts zu holen. Trotzdem bleibt es interessant. Warum ist der große Predigtzug von August Hermann Franke quer durch Deutschland im gleichen Augenblick geschehen, wie John Edwards drüben in Amerika das Great Awakening hatte? Liegt Erweckung manchmal wie in der Luft? Ich weiß es nicht. Wie hängt es zusammen auch mit nationaler Begeisterung? Ernst Moritz Arndt? Ist das geistliche Erweckung oder zugleich nationale Erweckung? Das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Das sind ganz merkwürdige Dinge, die man noch untersuchen sollte. Es begab sich. Was begab sich denn? Begab sich, dass die stolzen Gerlinger, ich habe es gar nicht so gern, wenn vom kleinen Weingärtnerdorf gesprochen wird, wenn sie 1200 Jahre alt sind, gell? Eltingen, Gerlingen, das ist was. Leonberg. Es war bitter für die Gerlinger und für die Eltinger, dass der württembergische Herzog das Rhein an Besitz und an Gemarkung viel ärmere Leonberg zur Amtsstadt gemacht hat. Und da gibt es Spannungen. Und plötzlich wird's geschenkt, dass von den Gerlingern ein ganz großes Vertrauen hinübergeht zu dem Gottlieb Wilhelm Hoffmann, dem offiziellen Vertreter der bürgerlichen Gemeinden, Amtsbürgermeister, zugleich kaiserlicher Notar, also der, der in dem Haus wohnt, gegenüber vom Rathaus. Rechtskundiger Mann. Der dicke König Friedrich und sein Kronprinz Wilhelm wollten den Tierpark um Schloss Solitude vergrößern. Und es waren schon die Grenzpfähle nach der Vermessung eingeschlagen, die den größten Teil des Gerlinger Waldes weggenommen hätten. Es war die Haupteinnahmequelle der Gerlinger. Der kaiserliche Notar und Amtsbürgermeister Gottlieb Wilhelm Hoffmann hat sich gewehrt und hat gesagt, nur auf dem Tauschweg. Der König konnte keinen Tausch anbieten, hat Bezahlung angeboten, aber Hoffmann hat gewusst, Geld ist schnell verfespert. Ich möchte entweder ein Tauschgewalt oder sonst kommt es nicht in Frage. Was das damals bedeutet hat, 1814, dass ein Amtsbürgermeister sich gegen die Krone auflehnt, aber die eingeschlagenen Pfähle mussten herausgezogen werden und Gerlingen hat seinen Besitz behalten. Und im gleichen Augenblick war ein riesengroßes Vertrauen geschaffen zu dieser Person, zu diesem Gottlieb Wilhelm Hoffmann. Das ist ein Christ, nicht ein rechter Mann. Und deshalb ist nicht bloß wichtig, dass hier 12 Missionare aus Gerlingen kamen, sondern es ist auch zu sehen, dass aus jenem Haus am Marktplatz die beiden großen Basler Missionsdirektoren kamen. Zuerst Dr. Wilhelm Hoffmann, später Generalsouverän Berlin und dann Josef Josenhans. Sie müssen das miteinander sehen, was hier für ein Aufbruch war für die Sache der Mission. Aber jetzt müssen wir nochmal zur Querverbindung gehen, Steinkopf. Dieser geniale junge Steinkopf war Sekretär der Deutschen Christentumsgesellschaft gewesen, von der ich vorher kurz gesprochen habe, zur Überwinterung des christlichen Glaubens. Der Steinkopf hat gesagt, es hilft doch nichts, wenn wir Rundbriefe rumschicken, uns gegenseitig unseren Glauben bestätigen. Wir müssen ein Stoßtrupp sein hinein in dies gottlose Volk. Aber dann halt bekam er den Ruf an die deutsche Auswanderergemeinde in London, Pfarrer an der Savoykirche. Seine Freunde haben gesagt, Steinkopf, bleib doch in Basel, bleib bei uns in der Nähe. Was tust du dort? Es begab sich. Steinkopf ist im gleichen Augenblick in London hineingerissen worden in die Ausläufer der großen Wesleyischen Erweckungsbewegung. Die war gekennzeichnet durch ein grandioses Open-Air-Verkündigungsprogramm. Man sagt, dass Wesley selber bis zu 40.000 Predigten gehalten hat, von Ort zu Ort, um die Massen der Bergarbeiter, der Minenarbeiter zu erreichen, war gekennzeichnet durch ein souverän gekonntes Literaturprogramm, Schriften für den einfachen Mann leicht zu erstehen. Drittens, durch eine soziale Revolution. Da gehört Lord Wilberforce hinein, der Vorkämpfer der Sklavenbefreiung. Also, es ist ungeheures Geschehen und es ist auch bei dieser Wesleyischen Erweckung der Sinn für Mission gewachsen. Es wurde mitten in der anglikanischen Kirche und doch als freies Werk die Church Missionary Society gegründet, die anglikanische Kirchenmission. Und es wurden viele Werke wie etwa die British and Foreign Bible Society gegründet. Steinkopf gehörte zu den Gründern dieser Urmutter aller Bibelgesellschaften und sorgte dafür, dass 1810 in Basel eine Bibelgesellschaft gegründet wird, 1812 in Stuttgart. Nach dem Sturz Napoleons ist er sofort in die baltischen Länder gereist, nach Russland, nach Südosteuropa, um zu sondieren, wo man Bibeln verbreiten kann. Also, wir wissen, wo der Steinkopf seine Kraft hergenommen hat. Und da war ein Mann, der hat ausgesehen wie der Friede Gottes persönlich, wurde mal gesagt, weil er nie richtig Englisch sprach, geht heute Abend auch in Gottesdienst von Dr. Steinkopf. Ihr werdet zwar nicht viel verstehen, aber ihr werdet schon unaussprechlichen Segen haben, wenn ihr sein Angesicht seht. Das war Steinkopf, edles Angesicht. Aber ein dynamischer Mann. Und er hat gesagt, ich bin jetzt von Basel weg und ich möchte doch eigentlich die alte Christentumsgesellschaft aufmöbeln, umordnen, zu einer wirklich Aktionsgemeinschaft. Er hat den 19-jährigen Stadtschreibergehilfe Christian Friedrich Spittler aus Schondorf geholt. 19 Jahre. Der innerhalb weniger Jahre 52 Einrichtungen der Mission, der Bibelverbreitung, der Diakonie, den ersten Kindergarten der Schweiz, erste Kinderkrankenhaus der Schweiz, Diakonissenhaus Rien, Pilgermission St. Grishona, Basler Mission, Rettungshaus Beugen, das dann die große Rettungshauswelle ausgelöst hat, zuerst hier in Korntal, dann aber auch Lichtenstern, Tempelhof, Wilhelmsdorf. Sehen Sie, Multiplikation. Der Pietismus ein Beziehungsgeflecht. Und man muss Menschen haben, die Ideen verwirklichen können. In Württemberg waren die Kontaktpersonen für Dr. Karl Steinkopf, Gottlieb Wilhelm Hoffmann und der Kaufmann Josenhans in Lehrenberg. Ihr müsst was machen. Das heißt in eurer alten Urkunde, das Hoffmann-Josenhansche Haus war ein Mittelpunkt für tausende erweckter Seelen im weiten Umkreis. Da hat also Gerlingen bestimmt dazugehört. Unter dem Druck der Zeiten stärkten sie einander im Glauben und harrten in Bengels Fußstapfen mit heißer Sehnsucht auf die Erfüllung der Verheißung. In erster Linie gehört dazu, das Evangelium muss verkündigt werden allen Völkern. Wann ist soweit? Josenhans und Hoffmann haben mit heißem Herzen die Heidenmission, die von Halle ausging, die Trankebar-Mission verfolgt. Das heißt, Josenhans habe gejauchzt, als er gehört hat, in Basel wollen sie jetzt 1815 mit einer eigenen Missionsausbildungsanstalt beginnen. Und er hat sofort einen Brief geschrieben, wir wollen nicht bloß begeistert dafür sein, wir wollen nicht bloß Fürbitte tun, sondern wir wollen Holz, Mörtel und Steine besorgen, symbolisch gemeint, für den Aufbau des Tempels sozusagen. Wir werden dafür sorgen, dass es Geld gibt. In jener Zeit, als Württemberg so arm war, wie wir es uns in unseren reichen Zeiten nicht vorstellen können. Die beiden, Josenhans und Hoffmann, haben am 8. Mai 1816 einen Kreis von pietistischen Geschwistern zusammengerufen in Leonberg und gründeten den Württembergischen Hilfsverein für die Basler Mission. Eltingen dabei, Eberdingen, Ditzingen, Hirschlanden, Schöckingen, Renningen, Malmsheim, Gebersheim, natürlich Leonberg selber, besonders stark auch Eltingen. Und an jenem 8. Mai wurden von den Anwesenden nicht gezeichnet, sondern auf Tisch gelegt, 295 Gulden. Also ein Vermögen, wie selbst beim reichsten Hofacker Opfer nicht zusammenkommt. Unvorstellbar. Und dann hat Pfarrer Blumhardt, damals noch Pfarrer in Bürg bei Winnenden, aber schon berufen als erster Missionsinspektor in die neu entstehende Missionsanstalt Basel, gesagt, ihr müsstet eigentlich so stark sein, außer diesem Opfer, auch einen der neuen Missionskandidaten finanziell zu tragen. Das haben sie gemacht am 1. November, 30. November 1816, hat man sich verpflichtet, jährlich 238 Goldgulden zu geben. 1816. Beginn der Notjahre. Aber man hat gesagt, echt schwäbisch, wenn wir schon Geld geben, wollen wir wissen, wem wir es geben. Und bei uns interessiert sich ein junger Mann, der Wilhelm Dürr, der Gründer der Gerlingen Gemeinschaft. Der stammt zwar von Kalten Westen, wissen Sie, was das ist? Das heutige Neckar-Westheim, die wollten nämlich Kalten Westen heißen, haben sie umbenannt. Da ist dieser Wilhelm Dürr geboren, aber er hat sich ganz als Gerlinger angesehen. Dann wollen wir den mit unserem Geld finanzieren. Und so wurde Wilhelm Dürr nicht bloß der erste Missionar der Basler Mission, sondern auch der erste in der Reihe der 13 berühmten, muss man sagen, 14. Denn Hans-Georg Kopprich gehört ja auch dazu, den ich die Ehre hatte, zu trauen mit seiner Frau zusammen. Also, 14 Missionare. Der erste war Wilhelm Dürr, von den Gerlingern finanziert. Zudem, das soll nur gleich Bombole nachher sein, will ich etwas sagen noch, aber jetzt lassen Sie mich das abschließen, wozu ich eigentlich gebeten war. Nämlich diese großen Gleise, Zusammenhänge, Ihnen zu schildern, Es begab sich, dass ein Wilhelm Dürr da war und ein Kaufmann Josenhans und ein Amtsbürgermeister Gottlieb Wilhelm Hoffmann. Wir sind hier ganz nah an dem Geheimnis, an dem Mysterium, dass der schwäbische Pietismus und damit das schwäbische Kirchentum hineingerissen wurde in die weltweite Erweckungsbewegung. Wenn es hier zu den Stunden in Gerlingen gehörte, dass am Montagabend Missionsstunde war und die Missionsberichte gelesen wurden, wenn bei den Gottesdiensten im Grünen, die der Karl Friedrich Werner auf dem Kappelberg im Sommer hielt, neben einer kurzen geistlichen Betrachtung immer die neuesten Berichte aus der Mission waren, dann wissen Sie, was Württemberg geprägt hat. Einer der treuen Kirchengemeinderäte im Remstal hat gesagt, meine Mutter war einmal im Leben in Bach, das ist eine halbe Stunde weit weg, und einmal zur Hochzeit in Burg. Das war der Lebenskreis. Aber sie war in ihrem Geist und mit ihrer Fürbitte in Trankebar zu Hause und in Trivandrum in Indien. Der Geist Württembergs, der Horizont wurde unendlich geweitet und es wurde aller Zimperlichkeit gewährt. Wenn man hörte, was die Missionare und vor allem die Missionsfrauen und Missionskinder durchstehen mussten, welche Entbehrungen sie bringen mussten, es erschütternd ist für mich immer draußen, die Gräber der Missionskinder zu sehen, was da für Opfer gebracht wurden. Uns wurde auch aller Verhocktheit gewährt. Man kann losgehen. Es gibt Aufgaben. Im 19. Jahrhundert gab es mitten bei uns das, was wir heute unter dem Stichwort Ökumene verhandeln, geistliche Verbundenheit mit Christen in aller Welt, über alle Grenzen der Denomination hinweg, ob anglikanisch oder reformiert oder lutherisch, Württemberg selbstverständlich gewesen, über nationale Grenzen hinweg. Die Basler Mission wollte bewusst eine übernationale Mission sein, wo Elsässer, Schweizer, Bayern, Badener, Württemberger zusammenwirken und sich einsetzen für Aufbau von Schulen, Krankenhäusern, Hebammenstationen, Kakaopflanzungen, Ziegeleien, Schulen vor allem. Es wurden die Aussiedler im Kaukasus gesehen und in Ohio, und dass sie geistlich versorgt werden müssen und dass Gesangbücher gedruckt werden müssen für die Einwanderer in Amerika. Es war ein Reichtum, dass sich die Erweckungsbewegung von England ausgehend. Wie so oft bekamen wir unsere geistlichen Impulse von England, von ihrer schottischen Mönchen her. Dass sich diese Erweckungsbewegung auch an den kleinen Küsten des mickrigen Königreichs Württemberg brach. Ein Wort zur Klärung noch. Erweckung erfasst nie ganze Landstriche. Noch nicht mal über Erweckungspredigt von Ludwig Hofacker ist das geschehen. Erweckung erfasst einzelne Menschen, die aber ihre Umgebung prägen. Drüben auf dem alten Friedhof in Korntal ist der schlichte Grabstein von Johannes Rebmann. Sie haben ja hier den Kampf um Erhaltung des Rebmannhauses, zu dem möchte ich nicht viel sagen. Mir ist dieser Grabstein wichtig, wo aus dem Namen und den Lebensdaten nur steht, saved in the arms of Jesus. Gerettet in den Armen Jesu. Verstehen Sie, das war der Geist jener Leute. Nicht, wie heute oft gesagt wird, wir sind die Hände Gottes, Jesus hat keine anderen Hände als wir, da wären wir arm dran. Sondern die starke Hand Gottes greift ein und wir dürfen kleine Handlanger sein und es ist die Ehre unseres Lebens, Handlanger dieses mächtigen Jesus zu sein. Aber jetzt noch einige Worte, können Sie noch? Das wollte ich als Bombole mitbringen, den Wilhelm Dürr. Also, als 1816 die Frachtwagen des Pfarrers und jetzigen neuen Missionsinspektors Christian Gottlob Blumhardt, der Onkel des berühmten Möttlinger und Bad Boller Pfarrers, als die Frachtwagen nach Basel gingen, schritt neben dem Wagen ein junger Mann im blauen Bauernhemd einher als Fuhrmann, das war Wilhelm Dürr. Er hatte kein Geld und keine rechte Kleidung fürs Missionshaus. Er hatte sich bei dem Pfarrer Blumhardt vorgestellt, er würde gern Missionar werden. Und der Pfarrer Friedrich von Winzerhausen hat gesagt, ja, pass auf, dass kein Hochmut dahinter steckt. Wir brauchen demütige Leute in der Mission. Und da ist er den weiten Weg gegangen nach Basel und hat den Frachtwagen begleitet. ist gleich da geblieben, zuerst bei einem Weber gearbeitet, dann bei einem Drucker, weil gesagt wurde, als Missionar muss man als Drucker etwas verstehen. Und wurde dann nach einem langen Vorgespräch, es ist hochinteressant, die Akten im Archiv einzusehen, 4 große Foliobogen, wo sie von verschiedenen Gremien begutachtet wurden, die 3 ersten Bewerber, 2 Schweizer und Wilhelm Dürr. Und dann wurde Wilhelm Dürr aufgenommen aufgrund einer großen natürlichen Begabung. Das haben die Experten dort sofort gesehen. Er war dann nur 2 Jahre in der Ausbildung. Schon 1818 hat die Church Missionary Society von London gesagt, habt ihr nicht qualifizierte Leute? Top Rank People. Wir brauchen erste Qualität. Leute, die im Nu Fremdsprachen lernen, ob sie jetzt nach Neuseeland gehen oder Sierra Leone oder nach Indien. Und man hat gesagt, wir haben 2 ausgezeichnete Leute, den Schwaben Andreas Jetter und Wilhelm Dürr. Und da kam Dr. Pinkerton von London herüber und hat die beiden begutachtet und hat gesagt, das ist der schönste Tag im Jahr, was ich jetzt gesehen habe bei den beiden. Sie wurden sofort übernommen. Kurze Zeit noch Sprachausbildung haben sie in England gehabt. Und im Dezember 1818 ist das Schiff von Gravesend bei London ausgelaufen. Vorher war es noch eine Schwierigkeit, wer ordiniert sie? Die anglikanische Kirche war am Anfang nicht bereit, sie zu ordinieren. Die badische Kirche hat nur unter Zurückstellung größter Bedenken, das ist bis heute die Formulierung im Oberkirchenrat, unter Zurückstellung großer Bedenken wird trotzdem genehmigt, hat die Zustimmung gegeben, dass die beiden ordiniert werden, allerdings nur zu pfarramtlichem Dienst an Nichtchristen, also an Heiden, an Pagans, nicht an englischen Nationalangehörigen, nicht? Und sie wurden ausgeschickt für den Schuldienst in Ostbengalen. Eine lange Reise um Afrika herum, bis nach Ostbengalen, Ziel Kalkutta. Wilhelm Dürr hat interessante Briefe geschickt. Im ersten Brief von Kalkutta beschreibt er gleich, welcher Kali-Kult, diese schreckenerregende hinduistische Göttin, mit ihren vielen Armen, deren blutige Opfer gebracht hat. Die geht gern von Kalkutta, ihr Name von der Kali, wie der höchste Stuttgart des Heiligen Bild, das heute noch bei den Akten, Personalakten von Wilhelm Dürr liegt. Die englische Mission hatte folgende Vorstellung. Wir bauen zuerst Grundschulen auf für interessierte junge Leute in der einheimischen Sprache, also dort Bengali. Führen langsam Englisch ein, versuchen hier und dort christliche Gedanken gut einzubringen und dann kommt vielleicht die Zeit, wo eine Schule auch reif ist, dass Missionare kommen. Über die Schule und über Druckschriften wollte man an die Bevölkerung herankommen und so war es damals auch. Man hat gebeten, jetzt ist es Zeit, dass Missionare kommen können und so wurde Jetter und Dürr ausgesandt. Dort war ein englischer frommer Captain Stuart, nämlich in Burdan, Schreibweise ist immer verschieden, hier oben, Burdan. Der hat aus seinem eigenen Kapital das Geld gestiftet für 4 einheimischen Schulen. Es waren nur Jungen dort. Dürr hat gleich bei seinem Beginn bedauert, dass keine Mädchen da sind, weil er gesagt hat, die Mädchen werden in Indien wie Sklavinnen gehalten. Wir müssen etwas für die Mädchenbildung tun. Nach 3-4 Jahren gab es die ersten Schulen auch für Mädchen. Hochinteressant, sie haben das christliche Gedankengut zuerst eingeschleust über die Geschichten des Alten Testaments, weil sie sagten, neben die Mythen im Hinduismus haben wir viel bessere Erzählungen, wo wirklich Gott gehandelt hat. Und über dem Handel, was Gott an Josef getan hat, ihr gedacht, es böse zu machen, aber Gott gedacht, es gut zu machen, ist eine Geschichte, die eigentlich sofort zu Jesus hinweist. Aus Hass gekreuzigt, aber Gott gedacht, etwas daraus zu machen. Sie sind über die alttestamentlichen Geschichten zu neutestamentlichen Geschichten gegangen und schon im Schulbericht von Wilhelm Dürr von 1822 heißt es, jetzt werden die Evangelien in allen 13 bengalischen Schulen gelesen, 1617 männliche Schüler, 323 weibliche Schüler. Hätten wir das vor 2 Jahren erwarten können, als nicht wenige Schüler und Eltern gegen den Bibelunterricht rebellierten, dass wir es miterleben können, dass über 1000 Hindu-Kinder das biblische Evangelium lesen. Und jetzt stellen Sie uns heute vor, die Situation mit Türkenkindern. Wir sagen, wir dürfen da nicht biblische Lieder singen und so weiter. Ha, die hatten noch eine Überzeugung, dass die Wahrheit Gottes bekannt gemacht werden muss. Und da wurde hier der Gerlinger Freund Jakob Maisch, seine Eltern sind nach Korntal gezogen, ausgesandt, der allerdings schon 5 Jahre später verstarb. Und Dürr musste die riesengroße Arbeit von 1825 bis 1831 allein tun. Er lebte als Inder unter Indern, in einer ganz einfachen Hütte. Man sieht es heute noch den Briefen an. Einige englische Brocken, aber es fiel ihm schon schwer, in Deutsch zu schreiben. So hat er sich in die Bengali-Denkweise eingelebt. Er hat 1825 eine Engländerin geheiratet, Tochter einer englischen Kaufmannsfamilie, die aber im Orphan Home, im Waisenhaus in Kalkutta aufgezogen war. Sie war 19 Jahre alt, wurden 5 Kinder geschenkt. Das letzte ist auf der Heimreise auf dem Atlantik geboren und die Frau ist dann schon 1833 an den Folgen dieser schweren Geburt auf dem Atlantik gestorben. Dürr hat sich nie wieder verheiratet. Die Kinder waren zum Teil in Korntaler Kinderheimen untergebracht. Aber auch schon so eine Tragödie einer Familie. Und dann hat Dürr etwas gemacht. Er ging von Burdwan über den Hubli-Fluss parallel zum großen Ganges-Fluss, da ist das große Ganges-Delta, der Hubli-Fluss geht durch Kalkutta, ging er hinüber nach Krishnagar. War der einzige Weiße in der großen Stadt Krishnagar und hat fürs Evangelium geworben, hat Schulen aufgebaut. 3 Jahre lang war er morgens und abends in den Bazaren von Krishnagar zu sehen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen über den Glauben. Und dabei ist es geschehen, dass die Menschen so für ihn eingenommen waren, als mal eine fanatische Hindu-Sekte sagt, der Mann muss weg, haben sich 10 einflussreiche Inder dafür eingesetzt, dass er bleiben kann. Bei diesen Besuchen ist Dürr auf eine eigenartige religiöse Gruppe gestoßen, die sich Kartha Boya hieß, Anbeter des Schöpfers, halb muslimisch, halb hinduistisch, verfolgt von den Brahmanen. Und die haben sich hingezogen gefühlt, auch als bei einer großen Überschwemmungswelle des Hubli Dürr das letzte, was er hatte, hergegeben hat und die paar Christen, die sie um ihn gesammelt haben, selbstlos alles denen, die weniger hatten, hergegeben haben. Da wurde der christliche Glaube überzeugend. Es haben sich 38 taufen lassen. Und die Zeit, wo Dürr körperlich am Ende war, auch seelisch, in Heimaturlaub nach Basel, die weiten Weg. Und die Erweckung ist weitergegangen. Als er zurückkam, hatte die Erweckung 55 Dörfer um Krishnagar erreicht. Damals wurden innerhalb von wenigen Monaten 4000 Inder getauft. Auch Gurus waren nun Taufbewerbern. Zuerst war die englische Missionsgesellschaft sehr zurückhaltend, dass nicht Schwärmerei ist. Bis dann der Bischof von Kalkutta selber kam und sagt, wir haben es hier mit dem Wirken des Geistes Gottes zu tun. Wie damals, als die iroschottischen Mönche zu uns nach England und nach Europa kamen. Die größte christliche Erweckung, die es überhaupt in Indien gab, innerhalb von wenigen Jahren. Zur Unterstützung der Arbeit von Dürr wurde der Missionar Jakob Weidbrecht aus dem Nachbarhaus von Daimler in der Höllgasse in Schondorf nach Indien geschickt, ganz bekannter großer Indienmissionar. Und dann war der Heimaturlaub von Dürr. Die Frau verloren, bevor er noch richtig ankam, die Kinder untergebracht in Korntal. Er hat nachher gesagt, ich habe keine geistliche Stärkung in der Heimat bekommen. Mich hat es wieder nach Krishnagar gezogen. Da ist eine andere Luft, obwohl es dort schwül war. Anderes Leben. Der Pietismus, der ihn ausgesandt hatte, schien ihm schon wieder verhockt. Kann auch sein. Die Kirchlichkeit schien ihm tot, verglichen mit dem, was er in neuem Leben erlebte. Und bitter enttäuscht war er von Basel. Er wurde vorgeladen im Dezember 1833 zur Beratung. Basel hat überlegt, dieser Dürr war ja ausgesandt von der Church Missionary Society als
anglikanischer Missionar. Die Basler haben sich überlegt, sollen wir nicht auch im Osten oder Südwesten Indiens eigene Missionsstationen beginnen? Und Dürr hat gesagt, wenn schon, dann geht in den Norden. Hier in Bengal spricht alles nur Bengalisch, eine sehr schwierige Sprache. Ihr kommt mit der Sprache der Hindus, mit Hindi, am ehesten durch, wenn ihr ganz bis hinauf nach Kaschmir geht oder hinüber da nach Shillong, nach Norden müssen. Man hat es in Basel nicht abgenommen, man hat es ihm auch nicht abgenommen, dass die einheimischen Gemeinden bald finanziell und personell selbstständig werden müssen. Dürr hat gesagt, noch in 100 Jahren werdet ihr sie bezuschussen müssen und Missionare aussenden müssen. Er hat als Schwabe hier sehr nüchtern realistisch gedacht. Ich habe vorher gesagt, die große Erweckungswelle in Krishnagar ist nicht ganz in sich zusammengefallen. Später konnten Missionare anknüpfen dran wieder. Aber es gab einen Stillstand. Menschlich gesehen kann man drei Gründe nennen. Die Engländer haben sicher den Fehler gemacht, dass sie immer sehr schnell gesagt haben, man muss die Missionare abziehen. Sie haben sich immer mit den deutschen Missionaren gestritten. Die Deutschen würden ein Papa-Mama-Verhältnis, Frau Missionar und Herr Missionar, Schwiederpfarrer in Württemberg früher, die sind die Häupter der Gemeinde. Gell? Und so betreut ihr Missionsgemeinden. Und die Engländer sagen, ihr müsst euch überflüssig machen. Die Engländer haben dieses System übertrieben, die Deutschen das Papa-Kind-Verhältnis. Aber sicher ist, dass es sehr schwierig war, einheimische Mitarbeiter zu finden und auszubilden, die wirklich verantwortlich in der Arbeit gestanden wären. Dürr ging dann noch einmal, die Kinder sind hier geblieben, er hat an seinen Söhnen sehr große Sorgen gehabt, ist noch einmal allein hinausgegangen bis 1843. Insgesamt 24 Jahre Missionsdienst in dem feucht, heiß, schwülen Bengalen. Erschöpft gehörte er 53-jährig zurück. Und dann kam die Not. Er hat zuerst als Missionar, wie oft später andere auch, in Korntal gewohnt, im Heimataufenthalt der Nähe seiner Töchter. Gottlieb Wilhelm Hoffmann, sein alter Freund von Lehrenberg, hat gesagt, jetzt ist gerade recht. In Wilhelmsdorf braucht man einen Pfarrer, sein Sorgenkind Wilhelmsdorf. Und er wollte den Johannes Kullen ja eigentlich als Pfarrer in Wilhelmsdorf haben. Und an dem Tag, an dem das königliche Dekret eintraf, dass er Pfarrer von Wilhelmsdorf ist, ist Johannes Kullen gestorben. Jetzt hat er gesagt, jetzt Dürr, gehst du noch. Und da hat Dürr gesagt, Gott hat mich berufen, Heiden zu bekehren und nicht fromme Leute zu versorgen. Er hat sich gewehrt gegen seinen Freund. Sein Auftrag war die Mission. Und da kam eine ganz üble Verleumdungskampagne. Der Dekan von Besigheim hat ein Rundschreiben ausgegeben an die Pfarrerschaft. Es würde ein Betrüger mit namens Wilhelm Dürr durch die Lande gehen, der Opfer einsammeln würde für die Mission, die gar nie ankommen würden. Sei ein bärtiger Mann. Und da hat Gottlieb Wilhelm Hoffmann kurz vor seinem Tod sich dagegen verwahrt und sagt, der Dürr, der wirklich ein Missionar ist, hat keinen Bart. Außerdem ist er 53 und nicht 40. Und drittens gibt er seine Opfer ab, die er einsammelt. Er war also sozusagen Reiseprediger. Bitter enttäuscht, er hat der Mission angeboten, auch der englischen Mission, nach Amerika zu gehen, um Pfarrer bei den Aussiedlern dort zu werden. Aber man hat gesagt, wir brauchen dich so als, wie man später gesagt hat, Heimatmissionar, Reiseprediger. Er lebte dann zuerst in Marbach. Denken Sie an den Namen Konrad Marbach, das war die Stelle, wo sein geistliches Leben begonnen hatte. Dann ging er einige Zeit ins elterliche Weingärtnerhaus nach Neckarwestheim, Kalten Westen zurück. Und noch einmal gegen Ende seines Lebens nach Marbach. Dort ist er am 26. März 1862 nach schweren Unterleibsbeschwerden und Gicht gestorben. Vor einigen Monaten sind wir in Marbach gewesen, als wir zur Alexanderkirche wollten, durch das Torhaus gingen, steht da plötzlich ein Grabstein. Wilhelm Dürr, erster Indienmissionar, die Lebensdaten. Ich habe damals noch gar nicht gewusst, was die Beziehungen zu Marbach sind, auch nicht zu Gerling. Und jetzt plötzlich wird es deutlich, dass die Marbacher können sich darauf berufen, das ist der erste Missionar und die kalten Westener. Aber vor allem die Gerlinger können sagen, die Lehrenberger, das ist unser Missionar. Sehr schön, dass die Dekane Pfisterer und Gruber dafür gesorgt haben, dass in dem Torhaus, Tordurchgang, dieser Grabstein gesichert ist. Machen Sie mal eine Fahrt mit der S-Bahn dorthin. Dürr hat das höchste Lob der englischen Mission bekommen. Immer wieder heißt es, er war der größte, belastungsfähigste Missionar. Reverend Mr. Dear. Er hat sich dann so geschrieben, er hat Englisch gesprochen. D-E-E-R-R. Wenn man das Englisch ausspricht, kommt so etwa Dürr raus, gell? Mr. Dürr was a man of great zeal, von großer Vision, and of many labors, harter Arbeit. Not easily affected by disappointments, er ließ sich nicht durch Enttäuschungen rausbringen, or thwarted by difficulties, er ließ sich nicht einen Strich durch die Rechnung machen, durch Schwierigkeiten. Große Zusammenhänge, auch mit den Missionaren. Ich würde jetzt am liebsten weitermachen von Rebmann und von Maisch und all den Missionaren, die hier so großartig dargestellt sind, berichten. Aber es war nicht meine Aufgabe, konnte ihn als Bombole mitbringen, den Wilhelm Dürr. Aber noch ein paar Gesichtspunkte zum Schluss, Durchblicke. An diesen ersten Missionaren, sowie an den aus Lehrenberg stammenden Missionsinspektoren, Missionsdirektoren, Hoffmann und Josenhans, kann deutlich werden, wie auch an Dürr. Es ging nicht um christlichen Kolonialismus. Die wollten nicht den Christenglauben verpflanzen, die europäische Form des Christenglaubens, die europäische Form von Kirche und Gottesdienst, Liturgie, sondern sie haben die Menschen gesehen, die in der Dämonenfurcht leben, abhängen von ihren heidnischen Priestern und wollten sie zur Freiheit der Kinder Gottes führen. In einer königlichen Unabhängigkeit allein geleitet durch die Bibel. Um der Menschen willen wurden sie Entdecker, wie Rebmann, Übersetzer, Sklavenbefreier, Entwicklungshelfer, bauten Gotteshäuser, Schulen, Krankenhäuser. Hat mich sehr bewegt, als ich vor Jahren im staatlich-sozialistischen Nationalmuseum in Dar es Salaam war. Das ist die erste Abteilung dem Wirken der Mission gewidmet. Das erste große Bild, das Sie sehen, ist Krapf und das zweite Bild Rebmann. Die sozialistische Tansania weiß, was die Mission bedeutet. Für Schulwesen, für Sklavenbefreiung, für die Würde des Menschen. Durchblicke. Zwischen Hoffmann und Josenhans, den beiden Freunden, auch den Söhnen aus dem Missionshaus in Leonberg, war die Frage, soll der Missionsgedanke die ganze Landeskirche ergreifen oder wollen wir uns auf den Pietismus stützen? Und Josenhans hat klar gegen Hoffmann gesagt, wenn wir die ganze Landeskirche wollen, wird der Gedanke der Weltmission ganz bald verwässert. Dann geht es bloß noch um Schulwesen und um Bildung und man soll nicht mit Bibel die Leute ums Ohr schlagen und sie so arg zum Glauben bringen. Wir müssen unseren Rückhalt finanziell und fürbittemäßig beim Pietismus haben, bei den Gemeinschaftsleuten. Zwischen Hoffmann und Josenhans bestand allerdings Übereinstimmung in einem. Was wir hier machen, ist nicht bloß eine kleine Missionsanstalt, ist nicht bloß ein Tropfen auf den heißen Stein. Sondern wenn wir Elsässer, Badener, Württemberger, Schweizer zusammenrufen, im Kontakt mit der Church Missionary Society, mit den Anglikanern, mit der dänischen Mission, mit norwegischen Leuten, Missionar Feldstadt war ein Reiseprediger der Basler Mission, der nachher Lars Olsens Krebsruth bestimmt hat, da gab es x Querverbindungen, Trankepaar. Wir wollen nicht bloß eine nationale Mission sein, nicht bloß einem gewissen Kirchentyp, einer gewissen Denomination verpflichtet, sondern wir wollen das Evangelium, bevor Jesus kommt, zu den Menschen bringen, die nichts von ihm wissen, dort Gemeinde sammeln, damit sie zusammen mit uns Gemeinde Jesu bilden, weltweit, in einer gemeinsamen Verbundenheit. Und damit der Kern werden für eine neue Form von Kirche. Sie werden zu Beginn des letzten Jahrhunderts immer wieder dieses Bestreben haben, auch bei Hölderlin. Mensch,
Mensch, das, was wir haben, ist doch nicht Kirche. Wir brauchen die neue Kirche. Weltweit, missionarisch, opferbereit, hingebungsbereit.
Das haben die Basler angestrebt. Das war ihre Verpflichtung. Das waren die Impulse. Und das war der Reichtum, der auch nach Gerlingen hineingegangen ist. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Muss nicht sein, ja. Ja, wir sind viel rumgekommen, von Gerlingen aus und die weite Welt. Der Missionsgedanke gewachsen hier bei uns in Württemberg. Es war mir persönlich wichtig, dass ich mal darauf hingewiesen habe, Herr Schöpfbuch, dass dort die Bibelbewegung zuvor war, muss ich einfach als Mann der Bibelgesellschaft von früher noch sagen, der Missionsgedanke ist aus der Bibelgesellschaftsbewegung ganz entscheidend hervorgegangen. Und hier hat auch gerade unser Raum Leonberg entscheidende Impulse gegeben. Also auch von dieser Seite her. Rosenhans gehört er auch zu den Gründungsmitgliedern der Privilegierten der Bayerischen Bibelanstalt. Ja, also es sind hochinteressante Zusammenhänge. Sie haben selber angedeutet, es wäre noch vieles hier näher zu untersuchen, herauszuarbeiten. Aber vieles ist jetzt angeregt worden. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schöpfbuch. Sie sind zum Schluss jetzt noch ein bisschen auf Rebmann gekommen. Ich muss einfach noch mal sagen, lesen Sie es bitte nach, was wir über Rebmann und Zimmermann und die anderen hervorragenden Darstellungen und Informationen haben in diesem mehrfach erwähnten Heft. Das hat sich aber Herr Schlussmann gemeldet.
Ja, ich möchte in Ergänzung zu dem heutigen Abend Sie alle noch einladen zu einem weiteren Vortragsabend. Am kommenden Montag, also am 9. Juni, veranstalten der Freundeskreishalle des Rebmannhauses in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule im Hörsaal des Gymnasiums einen Abend, an dem dann Gerlinger von der Besteigung jedes Berges den Rebmann, der Rebmann in der ganzen Welt über seine Missionsarbeit hinaus bekannt und berühmt gemacht wird, berichten werden. Also von der Besteigung des Kilimanjaro Bilder zeigen und erzählen werden. Und an dem auch weitere Gerlinger, die drüben in Ostafrika waren, die Städte ihnen zeigen und schildern, an denen Rebmann sein Missionswerk getan hat. Also seien Sie herzlich eingeladen am kommenden Montag, 20 Uhr, im Hörsaal des Gymnasiums. Danke.
Ja, ich bin fest, aber herzlichen Dank für den Hinweis. Bei Rebmann und bei Kraft, die ja zusammengewirkt haben, ist mir immer eigentlich eindrücklichste, dass im letzten Jahr von der anglikanischen Kirche in Tansania, aber befreundeten Kirchen, Gedenkfeiern waren, 100 Jahre Kirche in Tansania. Und das waren ganz stark Kraft- und Rebmann-Gedenkfeiern. Dabei konnte Kraft bei seinen 5 Afrika-Aufenthalten nicht einen einzigen Afrikaner taufen. Der Rebmann konnte wenigstens einen verkrüsselten taufen. Und man sagt ja, warum berufen die sich heute auf die Bewegung? Aber im 1. Korinther 15 steht, seid fest unbeweglich, nehmt immer zu und werdet gesandt, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist bei der Hammerfleisch. Der anknüpfen kann Dinge, wo er sagt, das hat gar nicht sich gelohnt. Der kann etwas daraus machen, wo uns nicht scheint. Der Rebmann, man müsste also über das hinaus, was der fantastisch in Kürze, bei ganz gesagt, ich mal erzählen, wie der bewusst immer ohne Gewehr gegangen ist, damit er nicht als Sklavenhändler angesehen wird, sondern nur mit seinem großen Regenschirm, wie der Kraft auch. Wie die sich eingefühlt haben in das Wesen der Afrikaner, wie sie neigen die Sprache. Die sind etwa, ich kann nicht nur sagen, zwar Begabungsreserven, sondern da wurden Menschen fähig gemacht. Geprägt zu einem Dienst, von dem Afrikaner heute reden. Ein letzter Gedanke bei der Weltkirchenkonferenz 75 haben Europäer ein Spiel aufgeführt, wie der Missionar sich in Afrika benommen hätte. Es war sozusagen eine Entschuldigung für den Kolonialismus, wie der Missionar mit dem Gewehr kommt und Whisky verteilt. Und damit nehmen wir den Bischof Festo Kibengere, der inzwischen verstorben ist, von Uganda, gefragt, war das der Kinder Missionar? Da hat er gesagt, die war nicht vollkommen, da gab es auch fehlerhafte dabei. Aber gut, darum, wir wären doch nicht Christen, wenn die Missionare uns nicht die Botschaft von Jesus gebracht hätten. Heute ist genau Ostafrika, neben Indonesien, der am schnellst wachsende Anteil von Christen, jungen Christen geworden. Alles gut, die hier auch ausgehen von dem Gerlinger Redmann. Deshalb bin ich für alles froh, Grabstein im Portal und das Redmannhaus hier. Ich verstehe, dass es da einige Schwierigkeiten gibt. Wichtig ist, dass unser Herr bleibt. Ein Paar hat einen Besuch gemacht in einem Haus, war etwas betrübt und hat die besuchte Dame zu gesagt, Herr Pfarrer, Hauptsache ist, dass uns zum Gott jeden Tag gut geht. Also, ja, der lebt, dem geht's gut, der kann wirken. Und die Hauptsache wäre doch, dass noch einmal eine Erweckung aus der Bibel, wie es der Frau Rupert gesagt hat, aufbricht bei uns selbst. Herzlichen Dank. Deswegen habe ich Bilder noch an, aus dem Familienregister Marbach, Todesregister, die Karten und ich habe in Basel gefunden am Freitag letzter Woche den Bewerbungsbrief, den er mit gestochener Handschrift 1815 geschrieben hat, das ist allerdings eine Kopie, aber Weingärtners Bibel sagt man, oh, wie viel Haare die haben, geistige Potenz gehabt.
Ja, vielen Dank, Herr Schönbuch. Ich hatte ja vor knapp 4 Jahren die Freude und Ehre, an eben diesem Jubiläum, das Sie gerade erwähnt haben, damals teilzunehmen, im Auftrag verschmackt werden und unsere Gemeinde. Und ich muss einfach bestätigen, was Sie sagen, die Menschen dort wissen zu unterscheiden zwischen dem, was ihnen der Kolonialismus damals geschert hat, und was die Missionare wollten und verwirklichten. Und das wurde dort immer wieder deutlich gemacht. Von daher diese große Dankbarkeit. Mir war das, das habe ich so die Möglichkeit, die Menschen sind einfach dankbar, dass die Missionare damals gekommen sind, heute noch. Und die Erinnerung an Johannes Redmann ist dort wach, obwohl er ja äußerlich gesehen nicht sehr viel Erfolg hatte. Er hat, wie Sie sagten, ganz wenige Menschen nur getauft. Was er gewirkt hat, das war einfach seine Geduld, seine Fähigkeit, auf die Menschen einzugehen, auf die Kultur und dort mit den Menschen dort zu leben. Zum Schluss noch ein Zitat, das bislang sicher noch nie gehört wurde. Es wurde damals bei der Eröffnung dieses Redmann-Gedenksteins an der Orbige Ortspfarrer eine Rede gehalten, in der es im Wesentlichen um das Wirken Redmanns ging. Es war auf Kisuanili, wir haben es dann übersetzt ins Deutsche, übers Englische natürlich, und daraus jetzt noch 2, 3 Sätze. Also der Pfarrer von dieser Gemeinde Kalani, wo diese Redmann-Bibliothek steht, sagte bei der Eröffnung, uns Chagas hinterließ er, gemeint Redmann, folgende weise Worte. Ich bin nicht meines eigenen Segens willen, noch meines Kaisers wegen in diesen Teil der Welt gekommen, sondern wegen des Segens des Königs, der Könige, der im Himmel lebt, Jesus Christus. Ich bin sein Verkünder, auf diesem Weg sei sein Name gepriesen und die Menschen sollen wissen, dass ich sein Diener bin, der ich weder wegen geschäftlichem Profit noch mit Lügen oder Hexerei gekommen bin. Das wurde also zitiert, Redmann. Seine letzten Worte waren, lobe den Herrn, es liegt eine große Aufgabe vor mir, sei mutig, fürchte dich nicht. Das steht übrigens auf Kisuanili, dort in dieser Redmann-Bibliothek, diese letzten Worte Redmanns. Um seinem Wirken an dieser Stätte eine bleibende Erinnerung zu geben, hielt es die Gemeinde in Kalani für angebracht, diesen Gedenkstein zu renovieren und ihm ein attraktiveres Aussehen zu geben. Er ist ein dauerndes Zeichen für Redmanns Wirken in diesem Land. Also so wurde es damals geäußert vor vielen Jahren bei dieser Einweihung. Das Tagebuch von Johannes Redmann, bislang unveröffentlicht, gibt es jetzt immerhin auf Diskette. Und ich habe mir jetzt einen Ausdruck geben lassen, also das Tagebuch mit etlichen Korrekturen und Ergänzungen. Daraus ein letzter Satz. Redmann war ein weltläufiger Mensch, das wissen wir, auch ein sehr gebildeter Mensch, aber eben auch sehr heimatgebunden. Er kann immer wieder schön beschreiben, wie er die Gegend dort erlebt, in Tansania, am Kilimanjaro, und vergleicht sie dann immer wieder mit seiner Heimat. Daraus zum Schluss, wie prächtig doch die ganze Landschaft in ihrer reichen Mannigfaltigkeit von Bergen, Hügeln und Tälern ist, mit dem üppigsten Pflanzenwuchs. Ich glaubte, in den Jurabergen in Basel, im Baselland, wo er seine Ausbildung gehabt hat, oder in der Gegend in Umkannstadt, in meinem Vaterlande zu wandern. So schön war das Land und die Hügel, so lieblich das Klima. Ich wandelte über Berg und Tal, so leicht und froh als wie zu Hause. Und weil jetzt nun Kannstadt erwähnt wurde, wir wissen, es gibt einen guten Wein und Redmann war Weingärtner. Darf ich Ihnen, Herr Schäffbuch, noch ein gutes Fläschchen hier aus unserer Gegend überreichen? Ganz besonders ein Gärtner Kabinett, den gibt es nicht jedes Jahr, den gibt es nur im Jahr.
Wunderbar.
Da ist ein Ergebnis auch in der Kirchenwelt, die schreibende Gläser.
Vielen Dank. Also draußen auf dem Büchertisch ist auch das Buch von Professor Dürrenbart Rennstich, in dem aus dem evangelischen Missionsmagazin eines zitiert ist, bis an die Enden der Erde heißt das Buch, und da ist auch ein Abschnitt von Dürr, das hat der Rennstich ein Kurspreis mit Gerlingen zu tun, das habe ich mir heute Abend erzählt.
Noch ein kleiner Hinweis, weil jetzt so viel Persönliches von Redmann zum Schluss zur Sprache gekommen ist und aus seinem Tagebuch auch noch zitiert wurde, möchte ich Sie auf etwas hinweisen. Die Frau Agnes Meisch hat noch zu ihrer Lebzeit mir einen Großteil seiner Briefe übergeben aus dem Stadtarchiv und mich gebeten, daraus Auszüge zusammenzustellen und in Gerlinger Anzeige zu veröffentlichen. Ich bin zurzeit dabei, das ein bisschen zusammenzustellen, und werde also so nach den großen Ferien in Gerlinger Anzeige immer wieder von diesen Briefen berichten. Es ist ganz herzerfrischend, wie er gerade, was Herr Luther am Schluss sagte, von seiner Heimat schreibt. Wenn er zum Beispiel sagt, nachdem er jetzt in Afrika ist, jetzt müsse seine Mutter nicht mehr zum Pfarrhaus hinübergucken, in die Richtung nach London zu, sondern zum Küchenfenster der hinten aus und dann aber 2.500 Stunden dazu denken.
Dann hinweis noch, diese Veranstaltung war ja als Volkshochschulveranstaltung angekündigt und einige von Ihnen hatten ihren Geldbeutel schon gezückt, bevor sie hier kamen, weil da ja Eintritt ausgedruckt war. Diese Veranstaltung ist auch eine Veranstaltung unserer Kirchgemeinde im Rahmen Kirche aktuell, wo wir eigentlich keinen Einzelnen vornehmen möchten. Es bleibt Ihnen natürlich unbenommen, hier an diesem Körbchen nicht vorbeizugehen, sondern erst dann vorbeizugehen, wenn Sie dann etwas beisteuern wollen, dann kann ich was einlegen können. Herzlichen Dank dafür. Jetzt weiß man, ich habe die Frau Wagner schon ein bisschen angespitzt, ob wir doch noch Zeit hätten zum Schluss. Was hält uns eigentlich mal ab, ein Lied zu singen, das in unserem Gesangbuch steht und das dort sogar auf Israelisch steht, ein Lied aus Tansania, ein Ostern. Zum Schluss also ein Lied zum Ostern. 116.
Thank you.
oder fünfte noch singen, das wird auch noch so fünfte. Ja, stimmt. Ja, stimmt.